Es könnte mal wieder Bewegung in den Krieg in der Ukraine kommen. Nach Gesprächen des US-Sondergesandten Steve Witkoff im Kreml trafen sich erstmals seit längerer Zeit wieder russische und ukrainische Unterhändler in Abu Dhabi unter Vermittlung der USA. Moskau spricht von nützlichen Gesprächen. Präsident Putin betont sein Interesse an einer diplomatischen Lösung, knüpft diese aber an Gebietsabtretungen durch die Ukraine. Gleichzeitig verschärft sich dort die humanitäre Lage dramatisch, vor allem in Kiew. Massive Angriffe auf die Energieinfrastruktur, Dauerfrost bis minus 20 Grad, Strom nur stundenweise, Heizungsausfälle und wachsende Wut in der Bevölkerung auf die politischen Verantwortlichen. Über diese doppelte Realität, neue diplomatische Signale einerseits und eine sich zuspitzende Notlage vor Ort andererseits, spreche ich jetzt mit dem schweizerisch-russischen Journalisten Alexander Peske. Guten Tag, Herr Peske.
Guten Tag.
Herr Peske, nach langer Zeit sitzen wieder russische und ukrainische Unterhändler an einem Tisch zusammen, diesmal in Abu Dhabi. Wie bedeutend ist dieses Treffen aus Ihrer Sicht wirklich?
Nicht wirklich. Ich möchte Ihr Optimismus betreffend diesen Treffen nicht teilen. Sie haben richtig gesagt, diplomatische Lösung wird von beiden Seiten, also sprich Ukraine und Russland, angestrebt, aber nach wie vor sind die Positionen weit, weit von einem Kompromiss entfernt. Sie haben angesprochen Gebietsabtretungen. Ich würde auch diesen Punkt runterspielen. Ich würde den Fokus unserer Aufmerksamkeit auf die Geschichte mit Sicherheitsgarantien für die Ukraine legen und auch für die Frage ausländischen Truppen zur Sicherung des Friedens in der Ukraine. Wir kennen die russische Position, von der will Kreml nicht erbrücken. Keine Ausländer in der Ukraine, keine 600.000 oder 800.000 bewaffnete Soldaten, keine flight-freie Zone. Das heißt, Russland möchte Kontrolle über das ganze ukrainische Gebiet haben, militärisch.
Jetzt gab es aber vorab ja Gespräche des US-Sondergesandten im Kreml, wie erwähnt, und man würde jetzt denken, wenn die nicht schon irgendwelche mögliche Bewegung angedeutet haben, dann muss man sich ja gar nicht erst zusammensetzen. Also dieses Treffen, denken Sie, hat auch nicht wirklich Stoff beinhaltet.
Wenn wir die Zahl berücksichtigen, also wenn wir 6 oder 7 erfolglose Treffen schon beobachtet haben, ob die 7. oder 8. da was Großes verändert, glaube ich persönlich nicht. Ich glaube nicht, dass Kreml mit dem Weißen Haus irgendeine Unterredung hat, wie man die Geschichte löst. Der Trump, glaube ich, räumt dem Wladimir Putin wieder mal ein bisschen Zeit ein, damit Wladimir Putin mit seiner Militärmacht die Ukraine als Staat zum Kollabieren bringt. Da haben wir nach wie vor 2 unvereinbare Positionen, ukrainische plus europäische und russische Sicht auf die Dinge. Ich glaube, Trump möchte das schreckliche Ende von diesem Konflikt, nicht, dass wir wieder mal das 5. Jahr des endlosen Schreckens erleben, aber Putin hat das Gefühl, dass er diesen Krieg militärisch gewinnen kann.
Das heißt, wenn Russland von nützlichen Gesprächen spricht, dann ist das mehr einfach diplomatische Rhetorik und ist jetzt nicht im Wortsinn zu nehmen.
Wissen Sie, was ich wirklich glaube, und wenn ich da mit ein paar Menschen in Russland spreche, die teilen diese Auffassung. Trump und Putin besprechen hauptsächlich die Zeit danach, nach dem Krieg. Und deswegen kommen die wichtigen Fragen, was für einen Einfluss Russland auf die Ukraine hat, auf europäische Nachbarländer, und welche Geschäftsmöglichkeiten sich eröffnen nach dem Ende von diesem heißen Konflikt. Wir haben es gehört, Trump mit seinen 28 Punkten hat diese eingefrorene russische Mittel im Sichtfeld. Aber auch Putin sagt dem Trump, ja, wenn ich in diesem Friedensrat mitmachen darf, dann nimm doch bitte diese Milliarde aus den Mitteln, die eingefroren sind. Sehen Sie, die Herren bewegen sich etwas abseits von unserem Aufmerksamkeitsfokus. Und die besprechen die Themen, die eher wirtschaftliche und geopolitische Inhalte haben. Den Krieg haben beide für sich innerlich abgeschrieben. Putin glaubt, er wird obsiegen und Trump meint, er kann den Krieg jetzt nicht sofort stoppen. Dann lass uns halt für die Zeit danach abstimmen.
Und parallel zu diesen Gesprächen scheint die humanitäre Lage in Kiew sich weiter zuzuspitzen. Haben Sie Informationen darüber, wie dramatisch die Situation wirklich ist?
Ja, die ist durchaus dramatisch. Wir haben den Winter, der unerwartet kalt ausgefallen ist. Die vorherige Winter, ja auch in Kiew und der Ukraine, waren recht milde. Wir hatten die Tagestemperaturen um die 0 Grad oder Frostwert in der Nacht. Diesen Winter haben wir durchgehend Tag und Nacht Minustemperaturen, nachts im zweistelligen Bereich. Und diesen Anteil von durch die Luftangriffe Russlands zerstörten Metropolwirtschaft. Kiew ist eine große Stadt, Dnipropetrovsk ist eine auch große Stadt. Beide Städte, über 1 Million Einwohner hatten sie vor dem Krieg. Und wenn man da große Elektroumspannwerke oder Wärmekraftwerke, all diese wichtigen Infrastrukturobjekte zerschossen haben, dann sehen wir, wie die große, große Stadtbezirke mit den Häusern über 9, 15 und mehr Stockwerke zu einer Betonwüste werden. Weil ohne Strom hat man zu Hause kein fließendes Wasser, keine Fernwärme, keine Möglichkeit, sich das Essen zu bereiten. Und stellen Sie sich vor, die Menschen, die im 15. Stockwerk leben, sie müssen das Wasser, die Lebensmittel irgendwie da hinaufschleppen. Und stellen Sie sich davor, die Leute, die etwas krank sind oder gebrechlich. Und ich meine, eine Krankheit einzufangen, eine Erkältung, wenn du 2, 3, 4 Wochen in einer abgekühlten Wohnung lebst. So wie ich höre, die halbe Stadtbevölkerung lebt mittlerweile in den U-Bahn-Stationen oder in diesen auf den Straßen aufgestellten Zelten von technischen Hilfswerk, wo die Menschen ihren Zuflucht finden, Handys aufladen, Tee trinken oder in ein Brei oder Suppe umsonst zum Essen bekommen, vielleicht eine ärztliche Hilfe dort auch vor Ort finden. Es ist kein normales Leben, das ist nicht im entferntesten normales Leben.
Und diese Lage führt laut Medienberichten auch dazu, dass die Stimmung in der Bevölkerung so schlecht ist wie noch nie seit Kriegsbeginn. Wie gefährlich ist denn diese wachsende Unzufriedenheit für die politische Stabilität in Kiew?
Ja, das ist die Hauptdenkrichtung Wladimir Putins. Er bombardiert nicht direkt die Wohnhäuser. Alles, was wir da bekommen, da an Informationen, das Haus wurde getroffen, dies Haus wurde getroffen. Okay, das nennen die Amerikaner Collateral Damages. Das ist nun wirklich so, wenn die ukrainische Armee sich in den großen Städten verschanzt, dann kriegt also die Zivilbevölkerung was ab. Aber die großen Städte werden von den Russen bisher gar nicht einfach eingekesselt. Das heißt, man kann die Frontlinie nicht so rasch nach Westen bewegen, um diese große ukrainische Städte unter Kontrolle zu bringen. Deswegen eben bombardieren die russischen Militärs diese wichtige Knoten zur Funktion des Großstaates. Somit hat man ja in Kiew, Dnipropetrovsk, Saporischje oder Tschernihiw 10.000, 100.000 Menschen, die erschöpft sind. Und stellen Sie sich vor, diese 10.000 und 100.000 Männer, die an der Front sind, die auch frieren, die auch wenig Hoffnung haben auf einen Sieg oder auf schnelle Entlassung oder auf schnellen Fronturlaub. Das heißt, wenn die Männer den Fronturlaub bekommen, kehren sie zurück auch in die Großstädte, die abgekühlt sind, die leblos sind. Die Moral sinkt. Und ich verstehe, die Menschen, die in Großstädten leben, in Kiew oder Dnipropetrovsk, Saporischje, das sind Menschen, die nichts anderes gelebt haben wie die heutigen Berliner, Düsseldorfer oder Stuttgarter. Das sind Leute, die auf alle Annehmlichkeiten des zivilisierten Lebens gewohnt sind. Stellen Sie sich vor, wie viele Nächte könnten Sie in einem Zelt, in einem Wald verbringen und noch dabei Spaß zu haben. Ohne heiße Dusche, ohne warmes Essen, ohne bequemen Abend, Fernsehabend in deiner Wohnung. Was ich gehört habe, im Umland von Kiew oder Dnipropetrovsk, alle Kleinhäuschen und Dachas sind weiter vermietet. Die Menschen, die noch das Geld haben aus den Großstädten, sind geflüchtet und haben sich ein Häuschen gemietet, damit sie dort vielleicht einen Dieselgenerator anschließen und dort mehr oder weniger komfortables Leben führen können. Bald sind die ukrainischen Großstädte wirklich leer und das staatliche Gefüge fällt in sich zusammen.
Könnte aus dieser Verzweiflung und auch aus der Wut, die sich eben nicht nur gegen Russland, sondern auch gegen Präsident Selenskyj und Bürgermeister Klitschko richtet, ein innenpolitischer Druck entstehen, der Selenskyj zu Zugeständnissen in den Verhandlungen zwingt?
So wie ich Selenskyj einschätze, der wird bis zum bitteren Ende kämpfen. Wissen Sie, die aktuelle Situation, auch wenn vielleicht das nicht ganz angebrachter Vergleich, aber ich glaube, so wie die Lage heute in Kiew ist, ist sie zu vergleichen mit Februar, März 1945 in Berlin. Selenskyj wird nicht klein beigeben, weil Kompromissbereitschaft wird als Schwäche interpretiert. Und er ist mit diesen kompromisslosen Haltung über die 4 Jahre recht gut gefahren, so wie er das einschätzt und Großteil seiner Mannschaft. Er hat das Gefühl, er habe die Bevölkerung unter Kontrolle. Und wir müssen es da nicht groß täuschen. Es gibt in der Ukraine keine Alternativmedien. Es gibt nur einen funktionierenden Fernsehkanal. Und da wird rund um die Uhr 24 Stunden lang immer Propagandaberichte rübergesendet. Und zum Teil werden Nachrichten verbreitet wie aus der Dunkelseite des Mondes. Also es werden dort die großen Siege gefeiert. Also in Russland wurde diese oder jede Stadt beschossen, was auch stimmt. Die ukrainische Armee beschießt ziemlich erfolgreich russische Städte oder Militäreinrichtungen oder Erdölraffinerien. Das stimmt auch. Aber eben eigene Siege werden überproportional laut gefeiert und eigene Niederlagen und missliche Lage wird hauptsächlich verdrängt. Die Menschen haben Hoffnungen. Die Hoffnung stirbt als Letzte. Aber das, was die Einwohner von Großstädten im Zentrum von der Ukraine so alles erleben, ja, lassen sie früher oder später depressiv werden. Und gegen Staat, gegen Zelensky oder gegen Wladimir Klitschko werden sie sich nicht auflehnen. Das glaube ich nicht.
Zum Schluss Ihr persönliches Fazit. Man konnte es wohl schon heraushören. Sie halten dieses vergangene Wochenende nicht für einen echten diplomatischen Wendepunkt, nur für eine weitere Runde symbolischer Gespräche.
Ganz genau. Und wenn wir exakt auseinandernehmen, was die Teilnehmerliste an diesen Unterredungen ist, das sind fast alles Militärs oder Geheimdienstler. Kein einziger gewählter Politiker, kein einziger Diplomat. Nichts, nur Militärs und Geheimdienstler. Ich glaube, bei diesen Gesprächen geht es um, ich weiß nicht, vielleicht Zusicherungen für das Team Zelensky, wie und was und wo. Aber nein, ich erwarte keinerlei Ergebnisse aus diesen Gesprächen, die das Leiden der Männer an der Front oder Zivilbevölkerung in der Ukraine oder im Westen Russlands lindern. Nein, ich glaube es nicht.
Die Gespräche zwischen Moskau und Kiew und die zugespitzte Lage in der Ukraine. Zu Gast war der Journalist Alexander Peske. Besten Dank für das Gespräch.
Auch danke.